SRF 2 Kultur.
Derzeit läuft in der Schweiz die Woche der Religionen. An dieser interreligiösen Woche interessiert sind aber nicht nur die Religionsgemeinschaften selbst, sondern auch staatliche Institutionen. Basel-Stadt etwa leistet sich sogar eine eigene Religionsbeauftragte. Lilo Rostfischer hat in staatlichem Auftrag auch diese nationale Woche der Religionen koordiniert. Aber was ist ansonsten ihre Aufgabe als Religionsbeauftragte? Und was verspricht sich der Kanton von dieser Arbeit? Judith Wipfler hat sich im Basler Rathaus schlau gemacht.
Der einst so reformierte Kanton Basel-Stadt hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem multireligiösen Kanton gewandelt. Das christliche Mehrheitsspektrum hat sich mit verschiedenen orthodoxen und Freikirchen ebenso ausdifferenziert wie das muslimische. Daneben gibt es auch noch Aleviten, Juden, Hindus, Sikhs, Bahai. Mehrere hundert verschiedene religiöse Gruppierungen gibt es. Das muss auch den Staat interessieren, meint Regierungspräsident Guy Morin.
Es wird vielfältiger. Deshalb muss der Staat, der ja die Religions-, Glaubens- und Gewissensfreiheit garantieren muss, muss sich der Staat mit den Religionen auseinandersetzen.
Denn es entstehen ja auch immer wieder Konflikte, vor allem an den Schulen, wenn es um Essensregeln, Feiertage, Schwimmunterricht oder Sexualkunde geht. Hier gilt es, der Religionsfreiheit und dem Bildungsauftrag gleichermaßen gerecht zu werden. Das auszutaxieren sei die Aufgabe der Religionsbeauftragten Lilo Rostfischer.
Weil unser Ziel, unsere Verpflichtung ist das friedliche Zusammenleben und dieses Zusammenleben ist eben multireligiös geworden. Wir haben uns nicht zu Glaubensinhalten zu äußern. Also in dem Sinn ist eigentlich das Mediatorische, das Vermittelnde der große Rahmen.
Der Rahmen, in dem Lilo Rostfischer agieren soll. Und wovon? Von welchem Prinzip lässt sie sich dabei leiten?
Für mich ist so ein Leitsatz, die religiöse Gemeinschaft, sie soll, muss, darf eigenes stärken, aber ohne eben das Fremde abzuwerten. Das steht auch so in unseren Leitprinzipien und das finde ich sehr wichtig.
Basel hat Leitprinzipien entwickelt und verschiedene Geistliche darauf verpflichtet.
So haben wir auch mit Einzelnen eine Integrationsvereinbarung, in dem sich verpflichten, die deutsche Sprache zu lernen und sich für die Integration einzusetzen.
Weil es eben bei der Integration zugewanderter Religionen auch um die Integration von Migrantenfamilien geht, ist die Arbeit der Religionsbeauftragten auch dem Migrationsamt zugeordnet. In anderen Kantonen läuft das ganz ähnlich. Und auch die Probleme sind ähnlich. Etwa die Sorge vor Extremismus und andererseits die Sorge, dass rechtschaffende Muslime an den Rand gedrängt werden.
Wir müssen uns eigentlich dagegen wehren, dass Musliminnen und Muslime zunehmend unter Generalverdacht geraten. Junge Leute müssen sich entfalten können. Es geht nicht, dass man sich heutzutage schämen muss, muslimisch zu sein.
Immer wieder holt sich die promovierte Ethnologin Spezialwissen bei Fachleuten ab, etwa bei der Beratungsstelle Inforel oder auch bei der Uni Basel, wo sie selbst in der Fachstelle Recht und Religion mitarbeitet.
Weil wir betreten ja auch ein Stück weit Neuland mit dieser Multireligiosität.
In der Hauptsache ist die Religionsbeauftragte aber als Mediatorin tätig. Sie führt den Dialog zwischen den Religionen und dem Staat, etwa auch am Basler Runden Tisch der Religionen, um so das religiöse Leben mit den staatlichen Rahmenbedingungen in Einklang zu bringen.
Basel hat als einzige Stadt der Schweiz eine Koordinationsstelle für Religionsfragen. Zurzeit stehen das Amt und seine Leiterin Lilo Rostfischer unter Beschuss der lokalen Medien. Die Basler Zeitung beispielsweise schreibt von Gesinnungsministerium und Wächteramt. Der Staat wolle die Gläubigen kontrollieren. Meine Kollegin Sandra Leis hat mit Lukas Kundert, dem Kirchenratspräsidenten der reformierten Kirche Basel-Stadt, über die Rolle der Koordinationsstelle für Religionsfragen gesprochen.
Braucht Basel eine Koordinationsstelle für Religionsfragen?
Es ist nicht ganz deutlich, was die Rolle der Koordinationsstelle für Religionsfragen ist und wie weit die Kompetenzen gehen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, weswegen die Stelle im Moment ins Gespräch gekommen ist.
Was hat denn die Proteste ausgelöst?
Es ist nicht deutlich, wer in den Fokus der Stelle kommt, bei wem Nachfragen gestellt werden. Es ist vorgekommen, dass Einzelne auch von der evangelisch-reformierten Kirche, einzelne Pfarrer befragt wurden, wie halten sie es mit dieser oder mit jener Frage. Und da wurde ein bisschen ein Unbehagen spürbar. Ich von meiner Position aus kann hier jetzt noch keine Partei ergreifen, denn ich habe mir vorgenommen, wenn sich die Wogen ein bisschen gelegt haben, mit den Betreffenden zu sprechen und eigentlich die Fragen, die jetzt aufgebrochen sind, mit ihnen zu behandeln.
Welche Fragen sind denn konkret aufgebrochen?
Ja, es gab offenkundig Befragungen von Pfarrern der reformierten Kirche betreffend ihrer Aktivitäten zum Thema Sexkoffer in den Schulen. Das ist eine Initiative des Erziehungsdepartements in Basel-Stadt gewesen, gegen die sich eine kleine Gruppe von Eltern gewehrt hat. Und da wurde offenbar geprüft, ob innerhalb der Landeskirchen hier diese Opposition auch geteilt wird.
In erster Linie will diese Koordinationsstelle ja Muslime kontrollieren. Kann es auch sein, dass es jetzt Ärger gibt, weil auch protestantische oder evangelikale christliche Gemeinschaften überwacht werden?
Ja, es ist sowieso schwierig. Wie überwachen wir Religionsgemeinschaften? Wenn wir nun merken, dass wir praktisch in einen Sog geraten, dass Religion generell unter Verdacht kommt oder bestimmte Formen von Religion, die den Standards nicht entsprechen, die man sich in Ämtern ihnen gegenüberstellt, dann müssen wir schon einmal noch ganz darüber neu sprechen, was denn eigentlich Religionsfreiheit in diesem Land ist. Und es ist von mir aus gesehen ein Problem, dass seit 9/11 eigentlich sämtliche Religionen unter Verdacht kommen, mögliche Bombenwerfer zu sein.
Der Staat muss den religiösen Frieden sicherstellen. Wie soll er das denn tun?
Ich finde es grundsätzlich positiv, dass sich der Staat für Religionen interessiert. Ich habe auch Verständnis, dass es in den letzten Jahren hier und da zu Sicherheitsfragen gekommen ist. Ich bin aber der Meinung, dass wir hier ganz sorgfältig umgehen müssen mit den Religionen, zwar mit den Migrationsreligionen ebenso wie mit den alteingesessenen Religionen. Es ist sehr schlecht, wenn man den Eindruck bekommt, man wird kontrolliert oder man gerät unter einen Generalverdacht oder man wird mit Akteuren in einen Topf geworfen, mit denen man überhaupt nichts zu tun haben, seien es Akteure, die in Israel-Palästina auf sich aufmerksam machen oder die in den USA auf sich aufmerksam machen. Hier erwarte ich einfach sehr viel Fingerspitzengefühl.
Sagt Lukas Kundert, er ist Kirchenratspräsident der Reformierten Kirche Basel-Stadt.
Das deutsche Nachrichtenmagazin Der Fokus meldet einen Sensationsfund in München. Es dürfte sich um den Fund schlechthin handeln. Zollfahnder haben in München in der Wohnung eines 80-jährigen Mannes rund 1500 Gemälde entdeckt und beschlagnahmt. Darunter seien auch Gemälde von Picasso, Matisse oder Paul Klee, schreibt Fokus. Laut dem Nachrichtenmagazin hatte der Vater des alten Mannes, der Kunsthändler Hildebrand Gurlitt, die Gemälde in den 30er und 40er Jahren aufgekauft. Nach dem Krieg hat er behauptet, die Meisterwerke seien verbrannt. Tatsächlich jedoch hütete sein Sohn den einzigartigen Kunstschatz im Wert von rund 1 Milliarde Euro und verkaufte ab und zu ein Werk. Die Süddeutsche Zeitung schreibt in ihrer heutigen Ausgabe, dass der Berner Galerist Eberhard Kornfeld Bilder gekauft haben soll. Der Internationale Neustadt Literaturpreis geht in diesem Jahr an Miyakotu aus Mosambik. Der 58-jährige Schriftsteller Miyakotu veröffentlicht seit den 80er Jahren Erzählungen, Kurzgeschichten und Romane. In deutscher Sprache ist bisher nur sein Roman Unter dem Frangipani-Baum erschienen. Der Neustadt-Literaturpreis wird alle 2 Jahre vom Literaturmagazin World Literature Today und der Universität von Oklahoma vergeben. Die Auszeichnung ist mit $50.000 dotiert und wird auch Nobelpreis der USA genannt. Die Buchmesse Olten ist eine Nische für kleine Verlage in der Schweiz. Gestern Nachmittag hat die 8. Ausgabe der Buchmesse Olten ihre Tore geschlossen. Rund 9.000 Besucherinnen und Besucher waren vor Ort. Das sind etwa gleich viele wie letztes Jahr. Zur Freude der Veranstalter kauften die Besucher auch reichlich Bücher. Die Geschäftsführerin Sandra Neff sagt:
Für mich irgendwie phänomenal zum Beobachten, dass es immer viele Leute hat, die dann auch also mehr als ein Buch kaufen und sich dann auch von den Kleinverlegen inspirieren lassen und sich mit den Verlegern ins Gespräch gehen und das ein oder andere Buch dann auch posten.
Die Buchmesse Olten bietet 25 Schweizer Kleinverlagen eine Plattform. An diesem Konzept will die Geschäftsführerin auch künftig festhalten.
Bohème, die Böhmen oder wie man im 19. Jahrhundert noch sagte, Großstadtzigeuner, sind ein lustiges Völkchen. Lebenskünstler sind sie immer kurz vor dem großen Durchbruch und kurz vor dem ökonomischen Absturz. So zeichnet sie jedenfalls der Roman «Scène de la vie bohème» von Henri Murger und die rührselige Oper von Giacomo Puccini ebenfalls. Vor 20 Jahren hat Aki Kaurismäki den Stoff verfilmt, selbstredend mit skandinavischer Trockenheit. Und nun bringt ihn im Schauspielhaus Zürich die Regisseurin Corinna von Rad auf die Bühne. Wie sie den Stoff sieht, weiß Andreas Kloy.
Paris, das Quartier Latin, ein Maler, ein Schriftsteller, ein Komponist. Sie wursteln sich durch den Lebenskünstleralltag, schlagen sich fröhlich herum mit Wohnungskündigung und konstanter Geldknappheit. Und dies alles mit der beharrlichsten Würde und dem selbstverständlichsten Stilbewusstsein. Nicht nur beim Dinieren, wenn die letzte Portion Fisch geteilt werden will.
Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen nicht den Kopf pariere?
Das würde ich nicht zulassen.
Denn wenn der Kopf der edelste Teil des Menschen ist, so ist er der unangenehmste bei der Lachsforelle. Zwei Köpfe. Dies ist eine bicephale Lachsforelle.
Der Maler Marcel müsste die Wohnung räumen. Der neue Mieter, Schonar, Komponist, ist schon eingezogen. Und der Schriftsteller Rodolfo hat für das Problem die Lösung.
Sie haben also Möbel, aber keine Wohnung. Ich habe Wohnung, aber wenig Möbel.
So ist es.
Die Wohnung, die möblierte, gefällt mir.
Und was ist mit mir? Mir hat sie niemals besser gefallen.
Wie bitte?
Ich weiß, was ich sage. Niemals besser.
Wie wäre es, wenn wir ein Glas miteinander trinken?
Henri Murgers Figuren von 1848 haben ihren schelmischen Charme über die Jahrzehnte bewahrt. Bei Puccini werden sie sentimental, bei Kaurismäki lakonisch. In Zürich nun, unter der Regie von Corinna von Rath, verstummen sie manchmal ganz. Dann übernimmt die Musik. Corinna von Rath hat sich einen Namen gemacht mit originellen Theaterabenden in der Spannung zwischen Schauspiel und Musik. Auch ihr lebender Bohème in Zürich wird nun zum sehr vergnüglichen Musiktheater. Mit Jörg Kienberger, dem Martaler Musikschauspieler, ist ein Mann an Bord, der mit allen stilistischen Wassern gewaschen ist. Mit Schlagzeug und Kontrabass findet sich eine Combo, die virtuos weitererzählt, wo die Figuren nicht mehr weiterkommen. Es ist sehr komisch, sehr ironisch und hat einen brüchigen Charme. Ganz kurz zwischendurch lässt die Regisseurin die Stimmung auch kippen. Die Temperatur auf der Bühne stürzt und hinter dem unbekümmerten in den Tag hineinleben meldet sich ein ganz und gar unromantisches Unbehagen im Prekariat. An diesen Stellen bekommt der Abend Ernst und Schärfe. Leider sind sie zu selten und gehen unter in der fröhlichen Bohème-Romantik. Der deshalb auch ein bisschen etwas Rührseliges und Verklärendes anhaften bleibt.
Extremes Übergewicht bedeutet nicht nur eine ernste Gesundheitsgefahr, sondern auch eine massive psychische Belastung. Betroffen von diesem Problem sind, je länger je mehr, Kinder und Jugendliche. Auf dem Weltkongress der Kinderchirurgen, der neulich in Berlin stattfand, wurde diskutiert, ob und wann bei extrem adipösen Heranwachsenden ein chirurgischer Eingriff sinnvoll sei. Bei diesen Operationen werden Magen und Darm manipuliert. Das Ziel, die Betroffenen sollen langfristig abnehmen. Thomas Gitt berichtet.
Etwa jedes fünfte Kind, das in Basel, Bern oder Zürich zur Schule geht, ist übergewichtig. Jedes 20. sogar adipös, also stark fettleibig. Erhoben haben diese Daten die schulärztlichen Dienste der drei Städte. Gerade das extreme Übergewicht kann dabei schon in jungen Jahren schwere Begleiterkrankungen hervorrufen, sagt Kinderchirurg Philipp Savay, Chefarzt am Luzerner Kantonsspital.
Die Folgen von Übergewicht sind zum Beispiel der Diabetes mellitus, also die Zuckerkrankheit, aber auch Folgen für das Skelett oder für den Bewegungsapparat, sprich vorzeitiger Gelenkverschleiß. Man stelle sich nur vor, dass ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender mit 20 Jahren 200 Kilo wiegt und die Füße, die vielleicht sonst 70 Kilo oder 80 Kilo tragen müssen, eben das 2- bis 3- oder 4-fache des Gewichts tragen müssen.
Vor allem in den USA werden einige dieser extrem adipösen Heranwachsenden bereits operiert. Magen und Darm dabei künstlich verkleinert. Vertretbar ist ein solcher Eingriff allerdings nur, wenn bereits Folgeerkrankungen vorliegen und wenn Diäten, Bewegungsprogramme und Verhaltenstherapien gescheitert sind. Das sei häufig der Fall, sagt Professor Philipp Savay.
Eine schwedische Studie konnte zeigen, dass wenn Verhaltensänderungen im Sinne von abnehmenden Maßnahmen ohne Operation im frühen Kindesalter initiiert wird, sprich zum Beispiel ab dem Schulalter bis präpubertär, dann hat das durchaus Erfolg. Je älter aber diese Kinder werden, schon bei 14- bis 16-Jährigen, sind Verhaltensmaßnahmen über einen Zeitraum von 3 Jahren praktisch nicht mehr erfolgreich und führen dadurch auch nicht mehr zu einer Gewichtsreduktion.
Rund 10.000 Teenager wurden in den USA bereits an Magen und Darm operiert, in Deutschland einige hundert. Am Kinderspital in Zürich, dem größten in der Schweiz, gibt es solche Operationen nicht. Und auch in Luzern hat Kinderchirurg Philipp Savay solche Eingriffe nicht vorgenommen. Doch der Bedarf sei durchaus da, schätzt er. Grundsätzlich gibt es dann 3 OP-Methoden. Chirurgisch am einfachsten zu handhaben ist das sogenannte Magenband. Es wird um den Magen Eingang gelegt, um ihn so einzuengen. Allerdings.
Dieses Verfahren ist etwas auf dem Rückzug zugunsten der beiden anderen Verfahren. Das sind die sogenannte Magen-Bypass-Operationen, wo der Magen als Reservoir für Nahrung im weitesten Sinne umgangen wird und die Nahrung direkt in den Dünndarm transportiert wird. Und das andere Verfahren ist die Schlauchmagenbildung, wo ein Teil des Magens einfach weggenommen wird, um den Magen im Sinne eines Schlauchs kleiner zu machen und als Reservoir für große Nahrungsmengen einfach nicht mehr zur Verfügung zu stellen.
Die Teenager verlieren dadurch tatsächlich Gewicht. Gerade bei den letzten beiden OP-Methoden hat das aber auch dauerhafte Folgen. Die Ernährung muss umgestellt und es müssen Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden. Und ob der Erfolg langfristig anhält, ist noch unbekannt. Bisher gibt es selbst in den USA keine Langzeitstudien, sagt der US-Kinderchirurg Professor Thomas Inch.
Zurzeit können wir den betroffenen Familien nur sagen, dass die Operation offensichtlich funktioniert. Denn rund 85% aller Teenager verlieren danach tatsächlich an Gewicht. Bei rund 15% der Betroffenen gelingt das zwar nicht, doch verglichen mit Diätprogrammen und Maßnahmen zur Lebensumstellung, deren Erfolgsraten bei vermutlich nur 1-2% liegen, sind 85% meiner Ansicht nach ein vertretbares Ergebnis.
Allerdings, der Erfolg ist relativ. Denn Jugendliche, deren Gewicht beispielsweise 3-mal höher ist als normal, verlieren zwar zahlreiche Pfunde, werden aber auch nach der OP nicht gänzlich schlank. Und auch was die Begleiterkrankungen betrifft, ist der gesundheitliche Nutzen unklar. Professor Philipp Savay.
Die Datenlage wird immer wieder postuliert, dass zum Beispiel Begleiterkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck wieder beseitigt werden können. Trotzdem sind diese Daten relativ spärlich und der Evidenzgrad, wie wir in der Medizin sagen, ist noch zu gering, um darauf einfach zu bauen und zu sagen, das können wir damit erreichen.
Selbst wenn alle anderen Maßnahmen zur Gewichtsreduktion erfolglos waren, ist die Adipositas-Chirurgie bei Heranwachsenden also ein gravierender Eingriff. Und ein Eingriff, dessen Langzeitwirkungen noch weitgehend unbekannt sind.
Was wir heute über die Machenschaften des amerikanischen Geheimdienstes NSA wissen, verdanken wir Edward Snowden. Ihm widmet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel seine Titelgeschichte. Sandra Leis.
Der Spiegel fordert, dass Deutschland Snowden Asyl gewähren will. Und natürlich weiß der Spiegel auch, dass die Regierung zögert, denn sie könnte mit diesem Schritt die Beziehungen zu den USA ruinieren. Unter dem Titel «Unbedingt Asyl für Edward Snowden im Kulturteil» hat der Spiegel Stimmen gesammelt aus Kultur, Politik und Gesellschaft. Die Schriftstellerin Monika Maron beispielsweise sagt,
Edward Snowden gehört nicht zu Putin, Edward Snowden gehört zu uns. Der 83-jährige CDU-Politiker Heiner Geißler sagt: Unbedingt. Snowden hat der westlichen Welt einen großen Dienst erwiesen. Jetzt ist es an uns, ihm zu helfen. Etwas zögerlich hingegen ist der Intendant Thomas Ostermeier, der sagt verschmitzt: Eigentlich bin ich dafür. Aber weil ich nächste Woche in die USA reisen möchte mit Ibsens Volksfeind, dem ersten Stück über einen Whistleblower, bin ich dagegen.
Auf der Frontseite der NZZ blickt uns der syrisch-libanesische Dichter Adonis nachdenklich an.
Ja, Adonis gilt vielen als der größte arabischsprachige Dichter des 20. Jahrhunderts und er wird auch jedes Jahr wieder gehandelt als Kandidat für den Nobelpreis. Er war am Wochenende in Zürich zu Gast und die NZZ hat ihn zum Interview getroffen. Sie spricht mit ihm über die Lyrik, über das Verhältnis der Kulturen und natürlich auch über den arabischen Frühling. Richtig spannend aber wird dieses Interview, wenn die NZZ ihn fragt, ob es denn einen idealen Leser gäbe für sein literarisches Universum. Adonis schmunzelt, so muss man sich das fast vorstellen. Er sagt, nein, den idealen Leser, dann könne man sicherlich nicht aussuchen, auch den außergewöhnlichen Leser nicht. Doch dann wird er doch ernst und sagt, heute fehle es an großen Lesern. Er sagt, die Kultur des Lesens hat sich verflacht, sie ist funktional und oberflächlich geworden. Es dominiert die horizontale Lektüre. Was wir jedoch nötig hätten, wäre die vertikale Lektüre, die in die Tiefe geht. Heute nachzulesen in der Neuen Zürcher Zeitung.
Zwischen Ost und West. Sie baut als Übersetzerin und Vermittlerin unermüdlich Brücken und schreibt versponnen skurrile eigene Texte. Die Schriftstellerin Shoshana Gase. Geboren wurde sie in Budapest, aufgewachsen ist sie in Wien und in Kassel und seit Jahren schon lebt sie und arbeitet sie in der Schweiz. Shoshana Gases Büchern, da finden sich da und dort eingestreute Witze. Und jetzt legt sie gleich ein ganzes Bändchen mit Witzen vor. Es heißt Die Erbschaft. Ein Buchtipp von Hani Vogler.
Nein, dieses Buch macht keine Lachsäcke aus uns. Gases Humor ist zu feinsinnig. Kommt hinzu, dass die Witze oft in kurze szenische Erzählungen eingebaut sind. Da geht es um Alltägliches wie Gesellschaft, Politik, Sex, Krankheit und Tod. Hier treffen zwei Bekannte aufeinander, was folgende Geschichte auslöst.
Mitten in der Stadt geht ein Mann auf einen anderen zu, bleibt stehen und sagt erstaunt: Johann, wie du dich verändert hast. Das ist schier nicht zu fassen. Früher warst du braun, jetzt bist du blond. Früher warst du irgendwie kleiner, dicklicher, jetzt wirkst du groß, du hast wohl abgenommen. Entschuldigung, unterbricht ihn der andere, ich heiße nicht Johann. Du meine Güte, so ersterer, jetzt heißt du nicht einmal mehr Johann.
Diese Witze sind Geschichten, die das Leben schreibt, gesteuert von feiner Situationskomik. Die Person, die den folgenden Witz erfunden hat, hat bestimmt Erfahrungen gesammelt in Sachen Realsozialismus. Und sie weiß, wie ambivalent die Bezeichnung Kommunist ist. Auf jeden Fall wird in diesem Witz, den uns Shoshana Gase vermacht, eine wunderhübsche Dialektik entfaltet. Diese sitzt wie angegossen.
Als der liebe Gott die Welt erschaffen hatte, meinte er, dass es für die Menschen drei Haupteigenschaften geben sollte: ehrlich sein, klug sein und Kommunist sein. Dann dachte er, dass ein einzelner Mensch höchstens zwei dieser wichtigen Eigenschaften verdiene. Daher ist derjenige, der klug ist und ein Kommunist, nicht ehrlich. Der ehrliche Kommunist ist nicht klug und wer klug und ehrlich ist, ist nicht Kommunist.
Noch Fragen? Das Frappierende aber ist, dass Shoshana Gase keineswegs die Pointe à tout prix sucht. Nein, da werden auch ausführliche Familiengeschichten erzählt. Oder es geht um das Wesen der Oper. Die Erzählerin bekennt diesbezüglich in einem Kommentar, Zitat, »Einen besseren Witz kenne ich nicht, obwohl ich bei dieser Szene nicht lachen muss. Sie gefällt mir einfach.« Sollte man einen Witz einmal nicht verstehen, so ist das keineswegs peinlich. Dafür hat ein kluger Mensch die Wiederholung in die Welt gesetzt.
Der Leutnant lacht über jeden Witz dreimal. Das erste Mal, wenn er ihn hört, das zweite Mal, wenn ihm der Witz erklärt wird, das dritte Mal, wenn er ihn versteht.
Man kann auch etwas machen aus ganz rudimentärem Material. Wie das geht, kein Problem.
Ein Mann kam den Gehweg entlang mit einer großen Gurke unterm Arm. Wie der Witz weitergeht, weiß ich nicht.
Diese und viel mehr Witze verpackt in schräge Geschichten können Sie lesen im neuen Buch von Shoshana Gase. Es heißt Die Erbschaft und ist mit poetischen Zeichnungen von Anna Lux illustriert. Erschienen ist es bei der Edition Korrespondenzen Wien.
100 Sekunden Wissen.
Heute Mittag ist es wieder soweit. In Paris im 2. Arrondissement im Restaurant Durand, wo sie seit 1914 regelmäßig tagt, gibt die Jury des Prix Goncourt den diesjährigen Preisträger oder die Preisträgerin bekannt. Der Prix Goncourt zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen im frankophonen Literaturbetrieb. Benannt ist er nach den Brüdern Edmond und Jules de Goncourt. Wer waren diese beiden Brüder? Andreas Kloy stellt sie vor.
Der Prix Goncourt wird verliehen und eins ist sicher, kaum ist der Preisträger bekannt, geht das Gerede los. Es gibt enthusiastische Lobeshymnen, hämische Verrisse, leidenschaftliche Diskussionen. Die Brüder Goncourt hätte es gefreut. Genau das war ihr Territorium. Sie verkehrten mit den großen Geistern ihrer Zeit, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Flaubert, Zola, Daudet, und machten sich samt und sonders über sie lustig. Edmond de Goncourt, die Familie war junger, lothringischer Adel, kam 1822, Jules 1830 zur Welt. Als junge Männer erbten sie 1849 das Familienvermögen und reisten und schrieben fortan im Tandem. Ihre Romane sind zu Recht vergessen. Über die Écriture artiste der Brüder Goncourt, ihren gespreizten Naturalismus, der einfache Dinge mit seltenen Wörtern zu fassen sucht, mokierte sich schon eine Generation später, zum Beispiel Marcel Proust, in zahlreichen Imitationen. Mag sein, dass dieser Misserfolg zur Schärfe des beobachtenden Blicks beitrug. Sie brachten den boshaften Klatsch, die Médisance zur Hochkultur. Eine spannende Lektüre sind deshalb ihre Tagebücher. Ein Spiegel des intellektuellen Paris ihrer Zeit, lausbübisch, spitzzüngig, kunstversessen und engagiert. Sie waren ein einmaliges Dioskurenpaar in ihrer unvergleichlichen Symbiose, die dazu geführt hat, dass sie sich während 22 Jahren gerade mal 2 Tage voneinander getrennt aufhielten und nach einem Bonmot nicht nur die Ansichten, sondern auch die Mätressen teilten. Und nicht vergessen sollte man, dass sie zwar über all ihre Freunde gleichermaßen lästerten, dass die Freundschaften das aber in der Regel ohne Schaden überlebten. Die beiden müssen schon ziemlich unerträglich gewesen sein, aber bestimmt keine Langweiler.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.